Herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 441 und ich habe wieder mal einen Gast dabei. An meiner Seite heute Christoph Müller.
Hallo Sebastian, grüß dich.
Ja, genau. Also du bist quasi ja der Abschluss der 07 oder unserer Reihe zur 07 Akademie. Und um das Ganze mal so einzuordnen, worüber wir gleich sprechen werden, also du bist von Anfang an im NLZ dabei, bist als NLZ-Leiter wahrscheinlich auch die Person, auf die am meisten referenziert wurde in den vorherigen Folgen. Also ob es die Dr. Anne Thyssen gewesen ist oder auch Thomas Bertels, Isan Kalkan, Ayhan Tomani, alle haben deinen Namen erwähnt. Deswegen freue ich mich schon seit mehreren Wochen sehr über die Chance, dass wir jetzt sprechen können. Wollen aber, wie so üblich, einfach mal ganz am Anfang deiner Karriere anfangen sozusagen. Und ich frage mal als erstes, was ist denn so die erste Erinnerung, die du an den Fußball im Allgemeinen hast? Also wann bist du das erste Mal mit Fußball in Berührung gekommen?
Ja, Sebastian, danke erstmal für die Einleitung und auch für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls einerseits schon, wie ich dir berichtet habe, über die Reihe, die ihr toll aufbereitet habt bis hierhin schon. Und dass wir uns jetzt auch nochmal über die Themen der Akademie und auch des SCP 07 unterhalten können. Tatsächlich dokumentieren Kinderfotos, dass ich seit jeher irgendwie mit Bällen in Verbindung war und im Grunde genommen, seitdem ich denken kann, auch Fußball Teil des Lebens ist. Ich komme aus einem kleinen Ort mit damals 330 Einwohnern am Rande des Sauerlands in der Nähe der hessischen Grenze und im Grunde genommen haben wir da, auch seitdem ich denken kann, immer wieder den Fußballplatz aufgesucht und letztendlich in allen Alterskategorien, aber zusammen so eine Art Bolzplatz fast jeden Tag gehabt. Und das sind natürlich tolle Kindheitserinnerungen.
In Marsberg war das oder wo ist das gewesen?
Ja, es ist ein Stadtteil von Marsberg, genau, es ist Marsberg-Udorf. Ich bin geboren in Bad Arolsen, das ist dann wieder im Hessischen. Und Udorf liegt genau auf der Grenze. Letztendlich ist es von Paderborn eine Fahrtstrecke von etwa 45 Kilometern. Und da man aber nicht unbedingt die Autobahn sofort vor der Nase hat, ergibt sich daraus immer so ein Fahrtweg, je nachdem, wo man hin will, von 45 Minuten plus in der Regel.
Das heißt, du wohnst auch noch in Marsberg oder bist da beheimatet oder weil du sagst, regelmäßig?
Nein, mein Weg führt mich schon noch regelmäßig nach Udorf, weil meine Geschwister dort leben und mein Elternhaus natürlich da steht. Ich wohne seitdem ich in den Seniorenbereich gewechselt bin beim SC Paderborn. Das war 2002, kurz nach dem Abitur in Paderborn. Und bin seitdem auch dann ja mehr als die Hälfte meines Lebens mittlerweile Paderborner und habe da auch die Stadt und die Menschen sehr schätzen gelernt genieße die hohe Lebensqualität hier in Paderborn.
Ja, das ist ein guter Punkt. Dann lass uns doch mal, je nachdem, wie viele Einblicke du uns gewähren möchtest, auf so die Zeit dann von Marsberg nach Paderborn kommen. Du bist dann tatsächlich auch, zumindest so dokumentiert ist das Internet, Jugendspieler beim VfB Marsberg gewesen und dann in die U17 zum SCP gekommen. Ist das korrekt?
Das ist korrekt. Ich habe zunächst in einem ganz kleinen Nachbarsort und auch Verein beim SV Kannstein gespielt, bin dann in die Kernstadt Maastricht zum VfB gewechselt, wo ich auch zur Schule oder zur weiterführenden Schule gegangen bin, mein Abitur gemacht habe. Und 1999 kam dann der Anruf vom damaligen U19-Trainer des SCP, Manfred Geppert, der auch jahrelang im Nachwuchsbereich hier unsere 19 und später auch nochmal die U23 gemeinsam mit mir trainiert hat. Und dabei war natürlich auch Anton Förster als die Ikone, so darf ich es glaube ich nennen, der Nachwuchsarbeit hier in Paderborn, langjähriger Jugendleiter damals im Ehrenamt, der dann nicht nur mich transferiert hat, sondern insgesamt 4 Nachwuchsspieler vom VfB. Also es war, glaube ich, in dem Fall ein ganz guter Jahrgang oder eine ganz gute Konstellation, die dazu führte, ja, dass ich dann mit 16 Jahren schließlich hier beim SCP in der U17 ja, gelandet bin und den Weg von da aus bestreiten durfte.
Es ist insofern spannend, weil viele Gesprächspartner aus dem NLZ, die wir jetzt schon hatten, also sei es ja, Ayhan Tumani ursprünglich gewesen, aber ich meine auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass bei Ihsan Kalkan zum Beispiel, also viele haben eher so die Verbindung auch Richtung Verl oder Bielefeld gehabt und sind im Prinzip über die Schiene dann irgendwann später mal erst auf Paderborn ja, aufmerksam geworden oder dort tätig geworden. Bei dir war es dann ja im Prinzip sofort der Sprung von Marsberg nach Paderborn, wie kann man sich so die U17-Struktur Ende der 90er Jahre beim SCP also wie kann man sich das vorstellen? Das war ja sicherlich ganz anders als heute. Also du bist ja nicht vier, fünfmal die Woche wahrscheinlich rübergefahren, oder?
Dort tatsächlich
Ach krass.
waren es mi mindestens vier Fahrten, drei Trainingseinheiten plus das Spiel am Wochenende. In der Regel war es noch eine Einheit mehr, weil ja, das nicht so ganz, sagen wir mal, organisiert war, wann wir tatsächlich wo trainieren. Also wir hatten zum Einstieg 2 Wochen den Auen Sportpark vor der Nase, das weiß ich noch sehr klar, dass wir in dem Fall keinen Ball gesehen haben, sondern erstmal in den physischen Grundlagen gearbeitet haben. Und ich habe ja, durfte in dem Jahrgang von Lukas Kruse, Mario Saglik, Daniel Scherning
Ja.
einsteigen hier beim SCP. Und wusste natürlich dann mit den ersten Fußballeinheiten, was mich hier erwartet, beziehungsweise dass das Niveau schon sehr hoch war, wenngleich die organisatorischen Rahmenbedingungen nicht mit den heutigen ansatzweise vergleichbar sind. Nichtsdestotrotz, das war damals die zweithöchste Jugendliga und wir sind sowohl mit den B-Junioren als auch ein Jahr später mit den A-Junioren aus der Westfalenliga in die damalige höchste Liga aufgestiegen. Also insgesamt waren die Jahrgänge schon mit, wie ich finde, hoher Qualität versehen, was die einzelnen Spieler angeht. Und das zeigen ja auch die Laufbahnen nachher, die dann aus den 82ern, 83ern, 84er Jahrgängen hier in Paderborn entstanden sind. Und insofern, ja, ganz natürlich entsprechend zu arbeiten, dass man da auch berechtigter Teil des Kaders ist und das galt sich entsprechend zu entwickeln.
Dann, ja, vielleicht beschreibst du das mal. Also du bist dann 2002, hast du gesagt, so an den Profikader rangerückt, quasi ganz nah dran gewesen. Das müsste damals dann auch noch die Regionalliga gewesen sein, 2002, wenn ich mich nicht täusche. Also damals die dritte Liga, gehe ich davon aus. Also wie nah warst du denn dran? Hast du auch, also hier steht in meiner Vorbereitung Perspektivspieler im Profikader. Beschreib mal, wie war das für dich damals, so die Zeit kurz vor dem, also war das dann ein großer Durchbruch? Was hast du dir erhofft damals? Was war so dein Ziel 2002?
Das Ziel ist wie bei jedem Nachwuchsspieler der Profibereich, das möchte ich schon klar sagen, wenngleich ich behaupte, da auch ein realistisches Einschätzungsvermögen an den Tag gelegt zu haben. Wir haben ja damals zum einen die Aufstiege mit den Nachwuchsmannschaften feiern dürfen, zum anderen ist aber auch die damalige Profimannschaft aus der dritten Liga in die Oberliga abgestiegen, wer sich noch erinnern kann. Also es waren sehr unterschiedliche Verläufe. Und man konnte damals schon erahnen, dass gerade bei Wilfried Finke natürlich auch immer sehr offensiv in viele Themen hineingegangen ist, gewisse Ambitionen vorherrschten. Also nach diesem Oberliga-Abstieg wurde der Aufstieg dann sofort wieder realisiert. Und es ging danach auch weiter in die Professionalisierung. Ich bin 2002 zunächst in die zweite Mannschaft übergegangen, durfte immer mal wieder Trainingseinheiten bei den Profis mitmachen. Und 2003, ja, als sogenannter Perspektivspieler größere Teile des Trainings mitgestalten oder mitmachen, nicht mitgestalten, mitmachen. Wenngleich es realistischerweise nur ein kleiner Mosaikstein der ganzen Konstellation war. Also wenn du von Durchbruch sprichst, ist es bei mir sicherlich eher unrealistisch gewesen, dauerhaft eine professionelle Laufbahn im Fußball hinzulegen. Denn die, ich habe eben gesagt, die Entwicklung dieser Mannschaft, des SC Paderborn, ging ja nach oben. Es war ein klares Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen, was ja letztendlich 2005 auch gelungen ist. Und in dem Bereich habe ich dann die Westfalen-Pokalspiele beispielsweise mitmachen und bestreiten dürfen. Nur mein Beitrag zu dem letztendlich großen Erfolg Aufstieg hielt sich tatsächlich in Grenzen.
Welche Position hast du damals so bekleidet? Wen hattest du quasi vor dir, den du hättest verdrängen müssen?
Ja, ich habe mit vielen tollen Persönlichkeiten damals schon zusammen trainieren dürfen, zumindest. Hatte in den ersten Jahren nicht auf der Position, aber in der Mannschaft noch mit Roger Schmidt ein paar Einheiten machen dürfen. Markus Krösche war natürlich, wie auch in der Folgezeiten, eine wesentliche Person, auch für mich. Dann schon im Kader, weil er nicht viel älter, aber doch sehr früh schon sich etabliert hat und einen entsprechenden Weg gegangen ist. Wir haben natürlich auch ein paar, sagen wir mal, schon sehr erfahrene Spieler gehabt, wie ein Pavel Dotschev, der dann zum Trainer übergegangen ist. Und da waren tatsächlich einige dabei, von denen ich viel lernen konnte, bei denen ich aber auch letztendlich wusste, das wird, wie ich es eben beschrieben habe, bei mir schwierig, dauerhaft sich auf dem Niveau zu behaupten, durchzusetzen und dann womöglich nochmal eine Steigerung mit der beispielsweise zweiten Liga dann zu erreichen. Insofern ist das Kadermanagement damals aufgegangen und mit dem Aufstieg in die zweite Liga erfolgreich abgeschlossen worden.
Und dann hast du ab 2004 gesagt, okay, ich werde Trainer. Also zumindest hast du angefangen, 2004 bis 2007 U13, U14 Trainer zu werden. Ich meine, du selber warst ja zu dem Zeitpunkt um die knapp über 20 Jahre alt. Also schon ein früh, also gut, wenn du sagst, es ist unrealistisch gewesen, in der zweiten Liga zum Einsatz zu kommen und da Fuß zu fassen, ist das dann irgendwo der logische Schritt gewesen? Ne, Paderborn hat dir gefallen. Vielleicht der SCP auch. Ich werde jetzt Trainer oder schlag da so eine Karriere ein oder was war der, wie ist es dazu gekommen?
Du hast ja eben nach der Position gefragt. Ich
Ja.
bin vom wirklich offensivsten Spieler in der frühesten Jugend bis zum Innenverteidiger nach hinten gerutscht. Und auf der einen Seite lag es natürlich auch an den begrenzten Fähigkeiten oder ein paar limitierenden Fähigkeiten, die einen dann veranlasst haben, eher ins Zentrum zu gehen und das Spiel vor sich haben zu müssen. Auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich dadurch auch das Spielverstehen gelernt und ja, letztendlich diese Affinität auch entwickelt, jungen Menschen bei ihrer Entwicklung ja, unterstützend zur Seite zu stehen, diese zu begleiten. Ich habe 2004 ein Gespräch mit dem damaligen Jugendleiter Jörg Brückner geführt und er hat mich gefragt, ob ich mir so eine Patenschaft vorstellen kann, weil ich ja damals noch Spieler war, oder eben ein Co-Traineramt, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Und das kam mir auch vom Prozess her genau richtig vor, jetzt da mich auszuprobieren, ob es ein Weg sein kann. Und ich habe dann in der U14 die Co-Trainer-Position übernommen, wenngleich ich nicht immer da sein konnte aufgrund der eigenen ja, Spielertätigkeiten in Form von Training und Wettkampf beim SCP. Aber es war eine tolle Verbindung direkt zu der Trainertätigkeit da und auch zu den Jungs. Und insofern ja, war es ein Impuls, der dann dazu geführt hat, dass ich das sehr gerne fortgeführt habe. Und auch nach meinem Abschied 2005 als Spieler gerne weitergemacht habe. Denn ja, auch der Nachwuchs beim SCP stand in den Kinderschuhen mit dem Aufstieg. Nichtsdestotrotz ergab sich nach und nach eben der Aufbau zu einem NLZ. Und das hat
Da
Spaß gemacht.
damals schon
Ja,
im
das hat
Fokus.
Spaß gemacht. Es war mit dem Aufstieg 2.5 auch eine Lizenzierungsauflage, dass ein NLZ aufgebaut werden muss. Wir haben ja beim SCP seit 2006 dann tatsächlich ein Nachwuchsleistungszentrum, was auch in den Lizenzierungsunterlagen dann gefordert wurde. Und insofern tat sich natürlich auch da ein Entwicklungsschritt nach dem anderen auf, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat und auch ein Grundstein ist, von dem ich heute noch sehr profitiere. Ähnlich wie mich die Fahrten aus dem Sauerland stetig zum Training und zurück geprägt haben und ich dadurch auch weiß, ja, welches Organisationsmanagement Eltern unter anderem durchführen müssen und bewältigen müssen, um das hinzustellen. Und so setzt sich nach und nach zusammen, ja, was heute auch noch für mich sehr essentiell ist bei der täglichen Arbeit.
Bevor wir den, also genau, du bist dann 2004 bis 2007 U13, U14 Trainer gewesen. 2009 bis 2011 habe ich hier stehen, du musst mich dann korrigieren, wenn es nicht stimmt, U23. Und 2011, 2012 in der Saison dann U17 in der B-Junioren-Bundesliga und danach nochmal 4 Jahre Co-Trainer U23, 2012 bis 2016 und 16, 17 dann sozusagen, und das ist dann sozusagen der Punkt, wo dann ja vieles mit Ayhan, Tumani und Co., also bei vielen beginnt ja so dieses 2017er Jahr quasi, ist das Entscheidende, aber bis dato warst du dann Cheftrainer der U21. Ist das ist so korrekt wiedergegeben, ja?
Genau, es waren einige Jahre, die ich in der Linie verbringen durfte, in verschiedenen Konstellationen und auch bewusst in verschiedenen Rollen, in unterschiedlichen Jahrgängen. Parallel habe ich mein Studium beendet und bin übers Referendariat hier in Paderborn am Görlitz-Gymnasium dann für eine volle Stelle nach Lippstadt ans Ostendorf-Gymnasium gegangen und habe in der Phase immer parallel meine Zeit als Lehrer, als Vollzeitstelle und als ja, im Fußballtrainer beim SCP verbracht, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, weil sich die Inhalte total ergänzt haben oder eben auch bedingt haben. Konnte dadurch sehr, sehr viel verbinden, was ja, für eine Entwicklung gut sein kann und was aber auch weniger förderlich sein würde und wird. Und über die Jahre hinweg ist natürlich in dieser Verbindung ja, das Verständnis gewachsen, was man auch in Zukunft machen möchte.
Also nochmal nur zur Chronologie. Du hast ja
Ja.
gesagt, Abitur hast du noch in Marsbeck gemacht und bist ja dann
Genau.
hier rüber. Und da, wann hast du mit dem, also Sport, du hast ja dann Lehramt Sport gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder was war genau dein Studium?
Genau. Ich habe also mit dem Abschied vom SCP als Spieler im Grunde genommen das Studium
Ja.
dann ja, sehr konkret aufgenommen. Ich war vorher schon eingeschrieben, aber die Konstellation mit eben der Laufbahn als Spieler war jetzt nicht so einfach zu verbinden. Nach meinem Abschied habe ich
Also ab
ja, in der
zwei
fünften
fünf
Liga. Genau,
quasi.
2.5 habe ich ein sehr gutes Angebot für die fünfte Liga bekommen, konnte dadurch eben weiter Fußball spielen. Unter guten Rahmenbedingungen hatte die Gelegenheit, Trainer im Nachwuchs des SC Paderborn zu sein und konnte mein Studium eben durchziehen. Und nachdem ich 2009 abgeschlossen habe, bin ich 2010 ins Referendariat gegangen und 2012 ergab sich eine Vollzeitstelle und ich habe dann
Beim
ja
SCP dann
bis
die Vollzeitstelle.
nee als Lehrer
Ah, als Lehrer und
als Studienrat, wie es sich
ah,
schimpft.
okay.
Und
Weil das war jetzt auch am Görlitz oder woanders?
das war am Ostendorf-Gymnasium in
Ja,
Lippstadt.
das war in
Und
Lippstadt, okay.
das parallel durchzuführen, wie ich eben schon sagte, war im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Schule. Denn die Inhalte ja, haben mir schon weitergeholfen, da Entwicklung zu betreiben, sowohl bei mir persönlich als aber auch dann für den Prozess, berufliche Perspektiven zu entwickeln. Wir haben 2016 ja den Abstieg der ersten Mannschaft aus der zweiten Liga gehabt, nachdem wir die Bundesliga-Saison hatten. Kam das natürlich oder bereitet das dem Verein durchaus Schwierigkeiten.
Ja.
Und in dem Fall bin ich dann aus der Rolle des Co-Trainers, die ich 4 Jahre inne hatte, noch mal in die Rolle des Trainers gegangen, weil wir da intern schon natürlich ja, die Idee hatten, wie kriegen wir das wieder in bessere Fahrwasser.
Das war jetzt die
Und
Zeit, bevor Markus Krösche quasi zurückgekommen ist. Da hast du schon quasi dann die, es müsste ja die 2016, ich kriege immer die Jahre so schlecht zusammen. 14, 15 war die Bundesliga-Saison, 15, 16 die Zweitligasaison, genau. Und 16, 17 war dann diese katastrophale Drittligasaison, in der dann Markus Krösche und Steffen Baumgart zum Ende der Saison hin quasi wieder übernommen haben. Und zu der Zeit warst du dann Cheftrainer der U21, die in der Oberliga die Klasse gehalten haben, während blöderweise die erste Mannschaft ja eigentlich abgestiegen wäre, genau.
genau. Und 14, 15 habe ich mit Markus Klosche gemeinsam die U21 oder die damalige U23 noch begleiten dürfen zum Aufstieg in die Oberliga.
Ja.
Weshalb oder danach ergab sich ja der Wechsel von Markus nach Bayer Leverkusen, zu Bayer Leverkusen. Und wir haben in dem Rahmen natürlich immer Kontakt gehalten.
Das heißt, ihr wart dann über die ganzen, also von 2002 an quasi bis 2000, also bis dato eigentlich immer habt einen engen Kontakt gepflegt, sagen wir es mal so.
Ja, das dankenswerterweise ist das so. Und konnten dann, ja, als sich das bei Markus so entwickelte, eben zurückzukommen. Natürlich auch auf eben diese Vertrautheit zurückgreifen,
Das
wenngleich
heißt,
der
der
Verein.
ist dann wiedergekommen, hat gesagt, ach, guck mal, du bist der Cheftrainer der U21, so jetzt, in den letzten Folgen kam schon mal so raus, dass zu dem Zeitpunkt ja gar nicht klar war, in der dritten oder dann in der vierten Liga, ob und wie so ein NLZ weitergeführt wird. Das heißt, wie war das dann als Markus Krösche quasi, also, was führt man da für Gespräche in so einer Krisensituation?
Offen und ehrliche, das war immer wichtig und ist immer wichtig. Die Situation des Vereins war gravierend schwierig. Und wir haben tatsächlich oder es gab tatsächlich Überlegungen, ob das NLZ weiterhin so ein Bestandteil des Vereins sein will, wird. Markus war aber klar, für ein Nachwuchsleistungszentrum und auch für eine U21 übrigens, die dementsprechend ebenfalls ja zumindest hinterfragt wurde. Und es war ganz wichtig in der Phase, dass ja, Markus stets klare Entscheidungen getroffen hat, hat allen im Umfeld Orientierung gegeben und mit dieser Führung ja die richtigen Menschen an den richtigen Ort zur richtigen Zeit geholt, um eben ja, mit diesem Urteil, was dann glücklicherweise auf unsere Seite gefallen ist, was 1860 betrifft, einen Restart hinzulegen, der natürlich überragend war. Also wir haben ganz schwierige wirtschaftliche Verhältnisse gehabt. Wir haben auch kaum Manpower gehabt, weil natürlich alle nicht wussten, okay, wie geht es überhaupt weiter, was können wir planen. Das Blatt Papier war weiß. Aber Markus hatte trotz aller ja, Schwierigkeiten stets so eine gewisse Lockerheit und hat auch den Spaß vermittelt, sodass wir insgesamt da wirklich gut einen Neustart hinlegen konnten.
Genau, du bist dann zu der Saison 17-18, die dann darauf folgte, Leiter von dem NLZ geworden. Und hast dann Ayhan Toumani geholt. Wie gesagt, zwei Folgen haben wir mit ihm ja schon gedreht, bevor er dann zu Schalke gewechselt ist. Unfassbar toller Typ, der also wirklich passte ja wie die Faust aufs Auge. Jetzt im Nachhinein lässt sich das natürlich leicht sagen, aber was war damals deine Aufgabe? Also bevor wir über Ayhan vielleicht sprechen, aber in diesem Übergang von U23 genau, U23 oder U21 Trainer zu dieser Saison, wo du dann quasi Leiter NLZ wurdest, also Habt ihr eine strategische, also wie sieht so eine Strategieausrichtung aus? Was plant man da, dass man dann am Ende so was Nachhaltiges aufbaut, wie man jetzt aufgebaut hat? Also ich kann die Frage nicht ganz formulieren, aber mich würde ja brennend interessieren, du kannst ja nicht in wenigen Wochen, wo alles noch unsicher ist, ist es jetzt vierte Liga, dritte Liga, wie geht es jetzt weiter mit dem NLZ, ist das Budget überhaupt da, dann diese Entscheidung zu treffen in diesen Momenten. Erstmal in deine neue Rolle reinzukommen. Wie fühlt man sich da? Also da stelle ich mir das ja wirklich vor, als wenn das wirklich Schlag auf Schlag in ganz wenigen Wochen, die man hat, bis so eine Saison ja auch losgeht. Wie macht man das? Wie strukturiert man so ein NLZ danach dieser Entscheidung, dass es weitergeht?
Es sind einige Fragen. Jetzt muss ich mal eben
Ja,
kurz
du kannst ja
mich
aussuchen, worauf du
organisieren.
antwortest. Ja, es ist.
Ja, es ist erstmal der Schritt hin zu der Übernahme der Leitungsfunktion im NLZ, war natürlich schon von ein paar Gedanken wegen in alle Richtungen geprägt. Denn in der Phase auf die Position zu gehen, hat mein Umfeld doch aufhorchen lassen. Und da waren auch einige Fragen dabei, inwiefern ich mir denn das jetzt so vorstelle, dass es funktionieren kann. Und deswegen habe ich eben nochmal darüber gesprochen, gerade die Gespräche mit Markus, aber auch, ja, was Wilfried Winke nochmal zurückgemeldet hat, der klar gesagt hat, nein, wir gehen jetzt den Weg. Und werden da entsprechend sowohl die U21 als auch das gesamte NLZ versuchen, ja, wieder in die richtigen Fahrwasser zu lenken. Das war natürlich Wegbegleiter, denen man vertraut wo dann erstmal ein Fundament gelegt wurde, dass man auch persönlich Sicherheit gewinnt und klarstellt, okay, der Ausblick ist noch ein bisschen trübe. Du weißt tatsächlich noch nicht so, wo man exakt hinplanen kann. Nichtsdestotrotz gibt es immer Grundlagen und immer Prinzipien, nach denen wir agieren wollen. Das heißt, die Vision, möglichst viele eigene Nachwuchsfußballer im Profiteam beim SC Paderborn zu sehen, ist klar. Und jetzt ist entscheidend, wie wird der Weg gesetzt und auch gegangen. Und vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch auf der Basis meiner Erfahrungen, die ich ja sammeln durfte, in sämtlichen Verläufen als Spieler und Trainer und auch im Austausch mit ganz vielen tollen Persönlichkeiten hier beim SC Paderborn, brauchten wir eine Kultur, bei der klar wird, dass wir Leistung und Menschlichkeit vereinbaren. Es brauchte eine Verbindung zwischen Nachwuchsbereich, zwischen Lizenzbereich und auch zwischen Geschäftsstelle und Organisation sowie Verwaltung des Vereins. Wir müssten das Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum mit seinen kurzen Wegen auch tatsächlich nutzen. Das heißt, nicht nur Konzepte aufstellen, sondern auch Menschen finden, die das Ganze mit Leben füllen. Und insofern waren schon mal wesentliche Punkte auch klar formuliert,
Wer hat die formuliert? Also du mit Markus Krösche zusammen oder mit Wilfried Finke oder also auch diese Prinzipien, die hier viel zitiert sind die da entstanden oder gab es die vorher schon?
In der Einstellung der einzelnen Persönlichkeiten gab es viele Prinzipien vorher schon. Gleichzeitig war es aber auch die Aufgabe, das für den Standort SC Paderborn 07 zusammenzuführen und daraus ja, wirklich ein Bild zu machen, was den Verein auch sichtbar macht. Das heißt, eine Marke daraus zu entwickeln. Und wenn wir, wie ich eben sagte, lediglich über Konzepte sprechen, dann wussten wir, okay, es funktioniert nicht. Es ist schön auf Papier geschrieben, es ist schön dargestellt. Nur wir brauchen Persönlichkeiten, die das Ganze mit Leben füllen. Und das war natürlich ein wesentlicher Faktor, dann zu sagen, wie sehen die Profile aus von diesen Menschen? Was müssen wir hier zusammenführen und vor allem, wen müssen wir hier zusammenführen, damit das am Ende gut wird? Und dadurch sind natürlich auch in der Zusammenführung von dieser emotionalen Seite, die der Fußballverein an sich mitbringt und der Unternehmenskultur, ja, Strukturen entstanden, die wir dann auf den Positionen mit Menschen besetzen wollen, die sich damit identifizieren können. Aufbauarbeit zu leisten, so kann man es, glaube ich, nennen, und etwas Nachhaltiges zu entwickeln.
Ja, und jetzt ist es, also genau, also das heißt, ihr habt die Prinzipien, Profile, alles definiert zu dem Zeitpunkt, was es jetzt braucht. So, und wie schafft man es jetzt? Ich meine, du bist ja Also wie schafft man es dann, einen Mitch Knia zu finden? Der kam, glaube ich, auch zeitgleich als U21-Trainer und einen Ayhan Tomani. Also ich meine, das konntet ihr ja damals nicht wissen. Gut, bei Ayhan hat er eine vielbewegte Karriere bis da schon hingelegt, aber ich glaube, der war zu der Zeit bis dato Scout bei Arsenal gewesen und auch die Zeit vorher. Und Paderborn ist zu dem Zeitpunkt eigentlich ein Verein, der so der dritten Liga irgendwie, der vierten Liga entschlittert ist. Also, rufst du da einfach an? Besorgst du dir die Nummer? War das Netzwerk schon da? Und wie fällt die Wahl auf einen Mitch Kniart? Was habt ihr in dem gesehen? Ich finde das faszinierend, zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung zu treffen und dann auch so zu überzeugen. Also, wie machst du das? Wenn ich mal einfach frage.
Ja, chronologisch war Mitch 4 Monate vor Eiern dann bei uns und deswegen fange ich mal mit ihm an. Wir haben im Winter mit unserer U21 gegen den Blumenthaler SV gespielt und Mitch Schniert war Trainer des Blumenthaler SV. Und mein damaliger Co-Trainer Christopher John, der auch eine ganz tolle Entwicklung genommen hat, ist ja mittlerweile Co-Trainer bei Daniel Farke in der Premier League.
Ach krass. Ja.
Seit Jahren schon an seiner Seite, war auch stets mit einem Blick über den Tellerrand dabei und wir haben uns unterhalten, wie können wir das Ganze weiter voranbringen und wen kennen wir, welche Personen kennen wir, so wie ich es eben sagte, welche Persönlichkeiten kennen wir, die vielleicht noch nicht ausgereift sind, aber Potenzial haben, eben einen Weg mit uns zu gehen. Und so konnten wir zum Beispiel Mitch überzeugen. Zumal er dann auch mit Chris jemanden an der Seite hatte, der den Verein schon kannte, hier den nächsten Schritt zu machen in seiner Trainerlaufbahn. Das passte zwischenmenschlich sofort zusammen, das passte dann auch mit den Inhalten. Wenngleich man sagen muss, wir konnten damals nur ja, Multifunktionsstellen ausschreiben und bereitstellen, denn ich glaube, Tommy hat es in eurem Gespräch erwähnt, Mitch war ja erst noch Athletiktrainer bei den Profis und hat 24 Stunden im Grunde genommen hier auf dem Gelände verbracht, um die ganzen Punkte im Anforderungsprofil überhaupt erfüllen zu können. So ging es uns allen aber, dass wir letztendlich rund um die Uhr
Der hatte
auf
noch
verschiedensten
Waschmaschinen
Bereichen.
gekauft, oder wie war das noch, wenn ich mich erinnere?
Ja, es ist,
Waschmaschinen, irgendwie sowas, ja.
wir haben ja auch ein Sportinternat angebunden und auch das sind Felder, das darf man nie unterschätzen. Wenn heranwachsende Jugendliche oder dann auf dem Weg zu Erwachsenen ja, werdenden sich da irgendwo ohne Begleitung befinden würden, das wäre verantwortungslos. Und in dem Moment haben wir auch da die Kräfte gebündelt und überlegt, wie können wir sie bestmöglich begleiten. Und auch die Geschichte gehört unter anderem dazu. Ein paar Anekdoten wären da auch noch im Köcher, aber das kann Mitch bei Gelegenheit selber mal machen. Wir haben mit Mitch jemanden gewonnen, der unglaublich positiv an die Sache rangegangen ist, wenngleich wir einen wirklich sehr kleinen Kader und auch für ihn persönlich da ein richtig schwieriger Start stand. Habe ich immer sehr, sehr gerne gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, trotz allen Stresses und das hat sich bis heute auch durchgezogen und nicht verändert. Und insofern war das, wie du schon sagtest, eine wirklich richtig gute Entscheidung, ihn dazuzunehmen. Und auch bei ihm hat man ja gesehen, der war fast 5 Jahre bei uns. Das war eine sehr intensive Zeit mit einer hohen Identifikation, auch für die Spielidee, also auch inhaltlich, wie sich alle entwickelt haben, war das enorm gut. Und ja, gepaart mit Mitch kam dann kurze Zeit natürlich auch die Suche nach jemandem dazu, der rein formal die Fußballlehrerlizenz hat. Das war ein klares Kriterium der Lizenzierung. Und auf der anderen Seite aber habe ich eben von Menschen gesprochen, die ja, sich mit dem Entwicklungsstand identifizieren können und zudem auch die klare Bereitschaft haben, ja, nachhaltig hier nicht nur dabei zu sein, sondern auch das Ganze mit Leben zu füllen. Und die Profile, die wir hatten, da waren tolle Persönlichkeiten auch dabei. Nur gleichzeitig suchten wir eher, wenn möglich, regionale regional verortete Fußballlehrer. Das war ein Faktor, wo wir gesagt haben, wenn uns das gelingen würde, ist es leichter, einfach Bindung aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, denjenigen längerfristig bei uns zu haben. Und da passte das im Timing einfach zusammen. Ich habe über mein Netzwerk tatsächlich mitbekommen, dass Ayhan in Detmold wieder sesshaft geworden ist und auch vorhat, zumindest zu bleiben, obwohl man das ja nie planen kann, final. Und dann habe ich direkt angerufen. Es gab
Ja.
sofort ein persönliches
Ihr
Treffen.
kanntet euch schon vorher oder gar
Nein,
nicht? Gar nicht, krass.
noch nicht. Deswegen hat es uns total gefreut, dass es ja, sehr schnell ein persönliches Treffen gab. Ich bin nach Detmold gefahren und darauf sofort auch vertiefende Gespräche mit Markus eben, wo wir dann auch inhaltlich gesprochen haben. Und am Ende ja, sind wir sehr froh, dass wir Ayhan begeistern konnten und ihn schließlich auch jetzt fast 9 Jahre an den SC Paderborn binden konnten, mit all den Meilensteinen, die wir da in der Fußballausbildung erreicht haben. Letztendlich ist es natürlich wie bei uns allen, es muss für Paderborn oder für den Weg, den wir gehen, die Überzeugung da sein. Und wenn die Überzeugung für einen anderen Weg größer ist, ist es auch legitim, sich zu verändern. Vor dem Hintergrund
Ja.
haben wir da ja, ich glaube, eine extrem außergewöhnlich erfolgreiche, lange Zusammenarbeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten 9 Jahren und möchten auch, dass die Erinnerung sehr klar an dieser erfolgreichen Zeit oder dass die Erinnerung an diese erfolgreiche Zeit bleiben.
Jetzt muss ich ja sagen, wir gucken ja gleich mal ein bisschen in den Fortlauf der Geschichte, aber man kann ja durchaus schon vorweggreifen. Es sind ja dann nicht nur die zwei herausragenden Persönlichkeiten geblieben, sondern am Ende auch sicherlich ein Dennis Schmidt, der ja auch als Trainer aktiv war, Thomas Bertels, Isan Kalkan haben wir schon gesprochen, aber auch eben Personen, die wie Frau Dr. Anatissen, die nicht, vielleicht nicht so sehr im Vordergrund stehen, aber mit dem wir auch oder mit der wir auch gesprochen haben. Ich würde dir attestieren, weil alle ja gesagt haben, hey, ich habe mit dem Christoph Müller gesprochen, der hat mich überzeugt. Und das Ergebnis, dass man sieht, dass ein Mitch Kniert halt auch noch Dinge tut, für die er vielleicht nicht in der Jobbeschreibung eingestellt wurde, also so eine Extrameile geht und diese hohe Identifikation, die ich jetzt zumindest von außen betrachtet bei allen Personen feststellen konnte, dass das am Ende ja davon zeugt, dass es also entweder bei dir oder in dem Verein eine sehr gute Menschenkenntnis gibt. Man könnte es vielleicht sogar auf die Spieler übertragen, denn auch da schaut ihr ja zumindest das, was geschildert wird, sehr darauf, dass der Charakter zusammenpasst. Also sei es jetzt bezogen auf die Prinzipien, auf Werte. Mündige Spieler ist ja ein Thema gewesen. Also ich werfe jetzt ganz viel rein, aber runterbrechen wollte ich es auf. Anscheinend scheinst du ja eine gute Menschenkenntnis zu haben oder nicht nur du, sondern auch der ganze Staff bei euch, der das alles organisiert. Oder ist, also, weil ich finde es faszinierend, so viele Menschen, zum Beispiel den Co-Trainer, der jetzt in der Premier League bei Daniel Farke aktiv ist, hatte ich jetzt auch total nicht auf dem Schirm, aber das sind ja auch viele kleine Geschichten, wo sich Menschen entwickeln können. Und das ist ja, glaube ich, nicht Standard, oder? Oder würdest du sagen, nee, das ist halt einfach der Job?
Es ist definitiv nicht nur ein Job. Es ist, wenn ich es eben richtig formuliert habe, wiederhole ich es gerne nochmal, es muss für den Standort Paderborn, für den Standort SC Paderborn 07 im Team zusammenpassen. Also diese Komplexität, die wir mittlerweile auch alleine im Nachwuchsbereich stemmen, geht nur in der vertrauensvollen und ja auch wirklich mitunter extremen Zusammenarbeit für die Sache. Denn der eine hat die Bedürfnisse und Stärken, die nächste nimmt die Perspektive ein. Also es braucht schon eine richtig gute Kommunikation, eine richtig gute Bindung. Und das nicht nur im Nachwuchsbereich bei den Mitarbeitenden und mit den Spielern, sondern im Gesamtverein, um nachher die Erfolge feiern zu dürfen, die wir in den letzten Jahren auch faktisch jetzt ja, hinlegen konnten.
Mit
Für die verschiedenen,
Gesamtverein meinst du das Präsidium oder meinst du speziell die Profiabteilung oder wer ist damit gemeint?
Alle, die du gerade schon aufgezählt hast, denn da könnte ich oder da würde ich auch ganz groß ausholen.
Mach
Wir
mal.
haben ja, wir haben ja eine Umstrukturierung gehabt 2018 Richtung KGaA und e.V. In dem Zuge sind mit einem tollen Übergang von Wilfried Finke Richtung der breiteren Gremienstruktur ganz, ganz wichtige Prozesse initiiert worden, wo auch der Nachwuchs als zentrale Säule identifiziert wurde. Und das Allerbeste ist, der Verein oder sprich die Gremien und die Verantwortlichen, die Entscheidungsträger sprechen nicht nur drüber, sondern wir konnten in den letzten Jahren tatsächlich die Akademie so in den Vereinen implementieren, dass am Ende des Tages die Wertschöpfungskette funktioniert und wir zahlreiche Spieler im Profifußball beziehungsweise in unserer eigenen Mannschaft begrüßen durften. Und das funktioniert nicht, weil wir überragend ausbilden, sondern es funktioniert, weil wir stetig besser ausbilden und weil wir aber auch durch die Entscheidungsträger im Lizenzbereich beispielsweise die Türen mehr und mehr geöffnet bekommen haben. So dass dann Zusammenspiel stattgefunden hat, was außergewöhnlich gut ist und auch sich da nochmal perspektivisch immer weiterentwickelt. Und wenn wir über optimale Bedingungen sprechen, gilt es natürlich auch beispielsweise Infrastruktur anzusprechen. Denn nur über eine kontinuierlich verbesserte Infrastruktur wirst du alle Rahmenbedingungen hinstellen können, damit die Mannschaften, vor allem auch die zahlreichen individuellen Abläufe auf Fußballplätzen stattfinden können, um die Jungs zu verbessern. Also da geht es quer durch den Verein in alle Bereiche, wo es darauf ankommt, da entscheidend gut zusammenzuarbeiten, um final das zu erreichen, was ich mit der Vision genannt habe. Und nochmal bezogen auf dieses Rekrutieren von möglichst vielen herausragenden Persönlichkeiten. Wir haben ja diese Jobprofile, die Anforderungsprofile stetig angepasst. Also sind weg von diesen Multifunktionsstellen, haben bewusst auch Budgeterhöhungen natürlich über den zweiten Bundesliga-Aufstieg dann mitnehmen können, um das herzustellen. Denn final brauchst du Expertise intern, um extern wirken zu können. Also es wird keiner überzeugt sein, wenn du da nicht authentisch mit Werten umgehst oder nicht authentisch einfach auch erklärst, so und so wird es sein. Du musst wahrscheinlich beim SC Paderborn immer die Extrameile gehen, um letztendlich erfolgreich zu sein. Aber es macht auch Spaß und es ist Qualität im Berufsleben und es ist Lebensqualität insgesamt, wenn du dann am Ende des Tages einen Strich drunter machst. Und insofern glaube ich, haben wir da auch fachlich, inhaltlich wirklich an Expertentum gewonnen. Nicht nur die Personen an sich, sondern auch ja, Wissen auf verschiedene Schultern verteilt, Verantwortung neu übergeben und unabhängig von Alter, Hierarchie und Funktion wirklich das gelebt, was den SC Paderborn ausmacht. Und von daher ja, sind wir da stolz drauf, im Rahmen dieser Atmosphäre, dieser Kultur auch Fehler machen zu dürfen, immer wieder ja, Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die entweder sehr lange bei uns sind, also die Zugehörigkeit ist mitunter herausragend hoch, was Kontinuität bedeutet und die ist in der Regel sehr förderlich für Unternehmensentwicklung. Was aber auch natürlich bedeutet, dass ja, Angebote von anderen Vereinen kommen und die beruflichen Wege derjenigen, die jetzt uns leider verlassen haben, verlassen werden, sprechen ja für sich.
Genau, da kommen wir gleich nochmal gesondert drauf auf dieses, also ich würde gerne einmal noch so ein bisschen, weil du hast schon gesagt, Strich drunter ziehen, und das würde ich gerne auch nochmal machen, um so ein paar Meilensteine vielleicht aufzuarbeiten, bevor ich dann nochmal, die Frage muss ich mir einmal notieren, bevor ich dann nochmal frage, wie viel leichter es denn heute ist, weil ihr habt ja sozusagen seit 2017 ein mehr als erfolgreiches Proof of Concept, wie man im Business-Deutsch sagen würde, hingelegt. Aber bevor wir darüber sprechen, was so Meilensteine zumindest von außen betrachtet waren, damals gab es ja, glaube ich, noch diese Sterne-Zertifizierung von einem NLZ. Da habt ihr 2015, meine ich, 2 Sterne gehabt und dann 2019 diese 3-Sterne-Bewertung erhalten. Heute, habe ich mir sagen lassen, gibt es nur noch diese positive, heißt DQS-Zertifizierung, wenn das stimmt. Oder also zumindest gibt es nicht mehr diese Sterne-Bewertung. Aber alleine schon diesen Po Sprung von 2 auf 3 Sternen, das war ja schon sehr früh, 2019, dann ein Stempel von, hey, es bewegt sich was nach vorne und von Entwicklung. Genau, wie wichtig ist so eine, also welche Rolle spielt so eine Zertifizierung heute, vor allem wenn es diese Sterne nicht mehr gibt, wie kann ich mir so, welche Siegel hat ein gutes NLZ oder eine gute Akademie?
Sehr gute Frage, wirklich sehr gute Frage. Das ist auch höchst diskutiert in all oder wenn wir untereinander sprechen, also wirklich national mit den verschiedenen Führungspersönlichkeiten in den Akademien oder auch des deutschen Fußballs. Mit ein bisschen Abstand betrachte ich diese 3 Sterne 2019 nicht mehr als ganz so entscheidend, hat den Hintergrund, dass wir doch sehr theoretisch, konzeptionell gearbeitet haben, was scheinbar sehr gut war. Das heißt, in dem Fall ist es uns schon gelungen, ja, uns darzustellen und uns auch zu präsentieren und dann auch zu aufzuzeigen, wie wir das machen wollen, also diese Vision wahr werden lassen wollen. Allerdings ist es bewusst auch abgeschafft worden, diese Zertifizierung durchzuführen, weil im Grunde genommen dann ein Katalog hinterlag, der sehr viele theoretische Kriterien beinhaltete. Und es ist überführt worden in eine Kategorisierung, das heißt Kategorie 1 bis 3 im Wesentlichen. Und da müssen pro Lizenzierungsdurchlauf gewisse Voraussetzungen in Personal, Infrastruktur und Durchlässigkeit erfüllt werden. Und das bedeutet ein gewisses Investment. Das heißt, die Vereine sind angehalten, auch richtigerweise, bei uns war es erfreulicherweise nie so, dass wir da uns rechtfertigen mussten, sondern es ging immer darum, was steht dem Verein am besten und inwiefern können wir dadurch dann die nächste Stufe nehmen. Und in dieser Lizenzierung sind beispielsweise auch Lizenzen vorgegeben von Fußballlehrern oder von A-Plus-Lizenzen, also der höchsten Lizenz im Nachwuchsbereich, die wir haben müssen, um Kategorie 1 zu erreichen. Es braucht eine Anzahl von Fußballplätzen, es braucht eine Anzahl von hauptamtlichen Mitarbeitern und es braucht auch in verschiedensten Bereichen, wie jetzt im Internat, sowohl eine konzeptionelle Ausrichtung als auch dann nochmal eine Zertifizierung explizit fürs Internat beispielsweise. Das ist dann ein Schwerpunktthema bei Anne. Und insofern ja, möchte ich da auch immer differenzieren. Die Lizenzierungsvorgaben sind ein Grundgerüst, mit dem man feststellen kann, ob grundsätzlich der Verein bereit ist, in die Nachwuchsarbeit zu investieren und da Voraussetzungen schafft, mit eben qualifiziertem Personal und einer entsprechenden Infrastruktur Rahmenbedingungen zu stellen, die den Spielern, die im Zentrum stehen sollen, zugutekommen. Das kann aber in sehr unterschiedlicher Ausführung passieren. Nach oben hin sind sowieso bei dem einen oder anderen Verein kaum Grenzen gesetzt. Es ist aber auch aktuell in der Diskussion, ob auch diese Kategorisierung nach am Ende des Tages der entscheidende Faktor ist, um gute Fußballausbildung ja, zu betreiben oder um da, sagen wir mal, ein NLZ bewerten zu können. Insofern bleibt es bei meiner Aussage, der strukturelle und strategische Rahmen ist total wichtig. Es ist wichtig, Orientierung zu geben den Menschen, die in dem jeweiligen Verein arbeiten, vor allem beim SC Paderborn, auch klarzumachen, was wir möchten, beziehungsweise dann aber auch wieder den Freiraum zu geben, dass sie mitgestalten können. Und eben dieses Konzept, was wir nach Möglichkeit immer gemeinsam erarbeiten, mit Leben führen können. Das wird im Grunde genommen auch zukünftig der wesentliche Faktor bleiben. Die Zertifizierung hing damals, weshalb ich jetzt meine Sichtweise auch geändert habe, hing damals natürlich auch mit wirtschaftlichen Faktoren zusammen, weshalb wir sehr klar darauf hingearbeitet haben. Ich habe es am Anfang als sehr schwierig empfunden, aber es gab eine klare Idee, dass wir das hinbekommen und letztendlich ist es dank des Teams auch da wieder gelungen. Mittlerweile hängt es nicht mehr so unmittelbar zusammen und auch die Diskussionen, die in Fußball-Deutschland geführt werden, was die Nachwuchsarbeit betrifft, gehen erfreulicherweise viel, viel mehr auf die Inhalte, auf die Beziehung mit den Spielern, auf den Umgang mit den Spielern. Was ist in welchem Alter entscheidend? Wie überführen wir sie im Übergangsbereich Richtung Profifußball? Und da sollten wir auch bei den zentralen Fragen weiter bleiben. Denn die Hintergründe der Lizenzierung sind erstmal gesetzt. Grundsätzlich weiß jeder, der im professionellen Fußball und auch im Nachwuchsbereich arbeitet, dass wir gewisse Voraussetzungen brauchen, um auf Top-Niveau auszubilden und Profifußballer zu entwickeln. Und insofern, wie gesagt, ja, zielt es darauf ab, hin zum Schwerpunkt und zur Kernkompetenz auf dem Platz ja, zu leiten und da auch die Antworten zu finden, ne, was die Akademie vor allem braucht.
Heißt, die eigentliche Währung sind also eher die gut ausgebildeten Fußballer, die dann irgendwo im Profifußball ankommen und nicht die Zertifizierung an sich, die ist mehr so die Lizenz, um das machen zu können, was ihr macht.
Ja, die Entwicklung geht dahin, dass wir auch bewusst die Anzahl der Fußballaktionen, die Spielminuten und all das, was die Jungs brauchen, um sich entsprechend zu entwickeln, in den Vordergrund bekommen möchten. Es hat sich schon sehr viel getan, was das angeht. Und gleichzeitig, ja, darf es jetzt natürlich nicht so klingen, als wenn Lizenzierung und Konzeptionelles unwichtig wären. Es geht nur darum, die richtige Balance zu finden. Einerseits zwischen dem, was neben dem Platz als Lebensperspektive auch für die Jungs entwickelt wird. Deswegen sind die Säulen ebenso wichtig. Zwischen oder die Bereiche zusammenzuführen ist so wichtig. Von Fußballausbildung, Bildung, schulisch-berufliche Art und Persönlichkeitsentwicklung, um auf dem Platz und neben dem Platz echte Chancen zu entwickeln. Das können ja mitunter Lebenschancen sein, die sich da auftun für Nachwuchsspieler.
Ja, die drei Säulen haben wir schon kennengelernt. Ich finde das gut, wie sich das so durchzieht. Also man merkt, dass das wirklich jeder als Thema bringt und dass es auch, also dass es eben gelebt wird, kommt auf jeden Fall rüber. Ihr habt dann 2023 gesagt, wir machen aus, ich glaube, damals hieß es Pader Nachwuchs, dann die 07 Akademie, damals mit Benjamin Weber noch als Geschäftsführer Sport. Warum hat man das gemacht? Also warum war das notwendig? Oder war
Wir
es nur ein
haben,
Rebranding? Oder da steckt ja wahrscheinlich mehr Philosophie, also da irgendwas steckt ja dahinter, das zu ändern, oder?
ja, es ist deutlich mehr als ein Name oder ein neues Logo. Es geht vielmehr darum, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Wir haben ganz am Anfang über Sichtbarkeit gesprochen und über Ausbildungsansätze und die werden aus unserer Sicht so nochmal deutlicher und klarer formuliert. Wir haben eine gewisse Identität, die wir auch ja, zeigen möchten, beziehungsweise die wir auch vermitteln möchten. Und nicht nur die drei Säulen im Zusammenspiel, sondern die gesamte Kultur, die Atmosphäre, die Art und Weise, wie wir hier entwickeln möchten, ja, hat uns dazu bewogen, die 07 Akademie als Branding zu verwenden. Denn das ist ja ein Ergebnis eines langjährigen Entwicklungsprozesses. Wir haben die Überführung von einer U11 im Idealfall bis zu den Profis, das kann man sich als Treppe vorstellen, wo es dann darum geht, mit vielen Individualisierungsprozessen, mit einer Durchlässigkeit, mit einer hohen Effizienz und Effektivität, das muss alles sehr gut zusammenpassen, dann diese Treppenstufen zu meistern. Wir haben 9 Mannschaften im Nachwuchsbereich, wir haben 190 Spieler im Durchschnitt pro Saison, und da möchten wir eben von den Jüngsten, so wie es Luis Engels erfreulicherweise geschafft hat, bis hin zu den Ältesten, bis zu den Profis überführen. Und mittlerweile sind es einfach auch berufliche Wege, die man als Fußballer hier dann einschlagen kann. Und insofern war für uns die Akademie der logische Schluss, um eben diesen Entwicklungsprozess und diese ja, komplexe Arbeit darzustellen. Denn es fordert einen unheimlichen Einsatz und es fordert eine kontinuierliche Professionalisierung mit eben dem Abschluss nach Möglichkeit Profifußball, so wie es Luis dann auch hinbekommen hat, der ja seit seinem 9. Lebensjahr im Grunde genommen bei uns ist und damit 50% seiner Lebenszeit ja, bei uns verbracht hat.
Ja, der quasi auch diese ganze Entwicklung der Strukturen mitgemacht hat, sozusagen.
Ja.
Genau wie du ja auch. Also insofern gibt es ja viele, viele Parallelen. Genau, bevor wir so ein bisschen, du hast jetzt gerade schon einzelne Personen angesprochen. Also wenn man jetzt auf die Spieler geht, ne? Da gibt es ja auch jetzt gerade das Thema Lasse Eickel, der ja das auch am Wochenende, also wir nehmen am 4.8. auf, vielleicht das als Info, damit man das einordnen kann, aber der am Wochenende auch dazu beigetragen hat, dass die U21 das Spiel gegen Schalke noch drehen konnte. Das sind ja auch, also Martin Enz wurde auch immer wieder genannt zum Beispiel. Und ich denke, da gibt es noch viel mehr Personen, die ja auch ihren Weg gehen oder in Zukunft gehen werden. Die Trainer haben wir eben schon aufgeführt. Also das ist ja eigentlich dann wo du, also anders formuliert, wir hatten vorhin schon gesagt, also Zertifizierung haben wir jetzt gehabt, die enge Verzahnung zwischen der ersten Mannschaft oder dem Profifußball und der individuellen Förderung der jungen Spieler, dass sie dort ankommen. Was sind denn dann so also weil ich ja sagen würde, ihr habt davon vieles jetzt erfüllt, was vor 9 Jahren sicherlich noch nicht so da war. Auch die Professionalisierung hast du jetzt ja auch ausführlich geschildert. Was sind denn dann so die nächsten Schritte? Also ist das jetzt, also würde man jetzt sagen, okay, wir haben es jetzt geschafft, dass X Spieler ihren Weg in den Profifußball gefunden haben und das wollen wir jetzt mal 2, mal 3 nehmen. Also ist nicht auch ein Teil dieser Vision jetzt erfüllt? Muss man die nicht, also nimm uns da mal vielleicht mit, was ist denn dann so? Oder würdest du sagen, nee, da ist noch viel, da gibt es noch einen ganz langen Weg und du siehst ganz viel Entwicklungspotenziale in Struktur, Organisation, in Größe? Ist es vielleicht richtig, auch das Ganze größer zu machen? Mit Thomas Bertels hatten wir ja auch über die Strukturen in Gelsenkirchen zum Beispiel gesprochen, dass ab einer gewissen Größe ja auch die kurzen Wege vielleicht verschwinden und das umständlicher wird. Also, wie sieht so eine Vision für die nächsten Jahre aus, für die Zukunft?
Es geht im Wesentlichen um die Ausschärfung der einzelnen Bereiche. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über unsere Scouting-Prozesse sprechen, werden wir auf eine Konkurrenz stoßen, die natürlich nicht schläft. Das heißt, in dem Fall auch sehr früh an Spielern dran sind, die zum Beispiel in der Regel eher für uns interessant sind, waren, sind. Und wenn wir in unseren Scouting-Strukturen so verbleiben, werden wir auf kurz oder lang beispielsweise da das Nachsehen haben. Insofern
Weil
gilt
wir
es auch.
nicht breit genug scouten oder nicht die Kapazitäten haben oder was meinst du mit Nachsehen?
Ja, da gibt es viele Faktoren. Zum einen müssen wir sehr früh dran sein, sowohl im Nachwuchsbereich als auch für den Bereich der Profis. Wir werden nicht mehr im Bieterkampf einsteigen können. Das heißt, wenn mehrere Vereine oder mehrere Interessenten da sind, werden wir die Summen nicht mitgehen können auf dem Level, wie sie mittlerweile geboten werden für interessante Spieler. Und wir müssen auch in den Profilen immer sehr klar sein, um den jeweiligen Spielern einen Plan aufzuzeigen, wie sie denn im Rahmen des SC Paderborn ihre persönliche Entwicklung vorantreiben können. Denn das Modell, wie wir ja auch sowohl mit Jüngeren als aber auch dann mit Spielern umgehen, die schon Profierfahrung haben und dann tatsächlich im Profikader direkt eingesetzt werden, soll identisch sein. Und diese Wertschöpfungskette kann nur funktionieren, wenn wir in diesen einzelnen Phasen über das Scouting, über die Entwicklung, über die Wertsteigerung, über den Verkauf, die Reinvestition durch den Verkauf in den Verein und dann wieder die sportliche Stabilität hindurch nachhaltig strategisch arbeiten. Es kann nur so funktionieren. Und in diesen einzelnen Bereichen sind natürlich auch dann wieder einzelne Personen gefragt, die nach unseren Ideen und nach unserer Vereinskultur miteinander das bestmöglich auch zu einem Modell entwickeln, was dann nachhaltig ist. Und insofern sind da schon einige Ansätze. Ich habe oder du hast eben über die Spieler gesprochen. Wir haben ja seinerzeit mit Ron Schallenbech so die erste Story gehabt, wenngleich die nicht vergleichbar ist, zum Beispiel mit der von einem Louis Engels. Es geht viel mehr darum, aber es geht auch darum, Mitarbeitende zum Beispiel zu entwickeln. Das heißt, indem wir weiterhin dafür sorgen, dass Physiotherapeuten, die hier bei uns im NLZ zunächst tätig waren, so wie Torben Glenny und Jakob Hornerland, jetzt wesentliche Teile des Physiotherapeutenteams der Profis bilden. Wenn man sich des Weiteren ein paar Verläufe anguckt, dann dürfen wir da auch sehr stolz drauf sein, dass Robin Trost seine Anfänge hier im NLZ hatte und mittlerweile unser Sportdirektor ist. Wir haben Pascal Puntmann, der seine Anfänge hier hatte, mittlerweile Leiter Organisationssport ist. Es gibt noch viele weitere Beispiele, die die Durchlässigkeit insgesamt im Verein zeigen, wo die Akademie der Ausgangspunkt ist. Und wir versuchen natürlich auch in Zukunft bei all den Entwicklungen, die wir durchmachen müssen, wir werden hier und da anpassen müssen, wir werden überprüfen müssen, schon das beibehalten, dass wir ja, einen Weg gehen möchten, der dem Standort einfach weiterhin auch gut tut. Das heißt, eine Haltung bewahren, Verantwortung für das übernehmen und eben genau mit den Menschen, die das auch für sich als wichtig identifiziert haben, in die Zukunft gehen zu wollen. Und da stellen sich massive Herausforderungen, denn Mitarbeiterbindung im Fußball, auch wenn es uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist in den letzten Jahren, ist anspruchsvoll. Und der Übertrag eben, sprich die Ausbildung dann für jeweils den einzelnen Spieler zu generieren, wird auch anspruchsvoll bleiben. Und in dem Moment werden wir nicht sagen können, dass so vermessen sind wir nicht, dass wir jedes Jahr jemanden ausbilden, der direkt den Sprung in die Profimannschaft schafft. Aber wir haben ja, die Grundsteine gelegt, sehr unterschiedliche Wege in den Profifußball aufzeigen zu können. Das heißt, Beispiel Elias Anser ist erst in der U19 zu uns gekommen. Luis Engels ist seit der U11 bei uns. Wir haben Lasse Eickel in der U15 zu uns geholt. Martin Enz ist beispielsweise seit der U14 bei uns und hat im Übergangsbereich etwas länger zum Beispiel gebraucht, was vollkommen normal ist. Und so werden wir uns auch in Zukunft darauf einstellen, eben auf diesen vielen Wegen möglichst viele ausbilden zu können, die nachher Profifußball spielen und im Idealfall dann bei uns in der Arena für den SCP auflaufen.
Ich finde jetzt kann ich ja die Frage aufgreifen, die ich vorhin noch zurückgestellt hatte. Inwiefern ist der Erfolg von Trainern und Spielern ein gutes Argument für neue Talente? Also ist es, wie nennt man das nochmal hier, so ein, also dreht sich das Rad quasi leichter von selbst, wenn man einmal bewiesen hat, dass es funktioniert, also wie so ein Schwungrad oder also wenn es einmal ins Rollen gekommen ist, oder wachsen mit den Erfolgen auch die Schwierigkeiten an diese Erfolge anzuknüpfen. Weißt du, also andersrum, könnt ihr das Argument, hey, der und der hat es geschafft, und sowohl Trainer, Mitarbeiter oder Spieler, hilft das, dass es vielleicht ein größeres Interesse von außen gibt, den SCP als Sprungbrett zu nutzen? Ist das vielleicht auch gefährlich? Weil du hast gesagt, Kontinuität spielt eine wichtige Rolle. Wenn jetzt jemand überregional kommt, der vielleicht nur für 1, 2 Jahren das hier nutzen will. Also haben sich die Probleme verlagert? Ist es einfacher geworden? Ja, wie würdest du das beschreiben?
Auf der einen Seite ist Erwartungsmanagement ein wesentlicher Faktor. Natürlich wird etwas interessanter, wenn es erfolgsversprechend zu sein scheint und die Fakten liegen erfreulicherweise mittlerweile auf dem Tisch. Es ist wichtig, authentisch und offen realistisch damit umzugehen, was der jeweils Einzelne erreichen kann. Es geht immer darum, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und damit auch zu arbeiten. Absolute Aussagen sind seit jeher kontraproduktiv, weil die im Fußball nicht garantiert werden können. Und da das immer für jeden Einzelnen zu treffen, ist ein hoher Anspruch und mit jedem Einzelnen sich auch so auseinanderzusetzen, dass der jeweilige oder die jeweilige merkt, es ist jetzt genau das Interesse auf die Person fokussiert, um sie ihn als Mitarbeitende zu gewinnen oder eben als Spieler zum SC Paderborn zu holen. Und da gilt es natürlich zu überlegen, vom Einsatz, ich habe eben von der Wertschöpfungskette gesprochen, kann diese so in der mit der Person stattfinden? Ist das für alle Seiten dann im Nachgang eine Entwicklung, die zufriedenstellend ist, die glücklich macht und die dann auch wiederum, falls man den nächsten Schritt machen wollen würde, dazu führt, man hat eine gute Zeit beim SC Paderborn gehabt oder man hat eine sehr gute Zeit beim SC Paderborn gehabt. Bei den Spielern ist es mit Sicherheit auch nochmal ein Unterschied, ob man im Nachwuchsbereich dazukommt oder eben dann für den Profibereich direkt gescoutet wird und transferiert wird. Bei den Mitarbeitenden ist es in der Tat so, dass wir festgestellt haben, Personen, die eine deutlich größere Distanz zwischen Wohnort und Paderborn haben, weniger lange da sind. Und insofern versuchen wir natürlich, da auch einen Faktor reinzubringen, um ja möglichst regional auch zu sichten, Talente zu finden, die beim SC Paderborn 07 arbeiten können. Wenngleich das natürlich dauerhaft aufgrund des Einzugsgebiets nicht möglich ist. Das muss man auch sehr, sehr klar sagen. Also wir haben sowohl bei den Spielern ab einem gewissen Alter, wenn es zumindest so ab der U17 losgeht Richtung nationalen Spielen, schon die Notwendigkeit, auch Spieler dazu zu holen, die einen etwas längeren Anfahrtsweg haben oder eben übers Internat zu uns kommen. Und müssen das Setting der älteren Mannschaften dann schon nochmal anders hinstellen. In den seltensten Fällen hat ein reiner lokaler und regionaler Jahrgang mittlerweile die Qualität, um eben auf dem Level zu spielen. Und bei den Mitarbeitenden können wir natürlich auch, wie ich eben sagte, nichts garantieren oder dürfen und wollen noch nichts ausschließen, sondern da geht es darum, dass man authentisch und mit Klarheit einfach Orientierung gibt und man sich einigt, dass man diesen Weg ja, für den SC Paderborn gehen möchte. Dann wird in der Regel da auch eine gute Geschichte draus. Und das ist für den Verein natürlich dann immer die beste Variante.
Gibt es neben den, also ich glaube, die Nachbesetzung von Ayhan Tomani wird wahrscheinlich viele brennend interessieren. Ich weiß nicht, ob es ist das real, also wie viel Zeit lässt man sich jetzt für so eine Entscheidung? Oder also du hast jetzt schon beschrieben, wie so eine Suche läuft, auch nach Staff. Ist das, geht da Zeit vor, also wie dringend, wie viel Zeit plant ihr dafür ein für so eine Suche? Oder wie intensiv sucht ihr?
Wir planen die notwendige Zeit dafür ein, wie wir es immer tun, denn wir sind ja im ständigen Prozess. Es trifft uns tatsächlich nicht unerwartet. Vielmehr geht es darum, ja, stetig Strukturen und strategische Ausrichtungen für den nächsten Schritt so weit anzupassen, ja, dass die Organisation auf jeden Fall nie unabhängig von der jeweils einzelnen Person, aber nie von einer Person nur abhängig ist. Also eine gesunde Organisation hat das auf dem Schirm, wenn sich personelle Veränderungen ergeben. Und insofern werden wir an diesen Prinzipien schon festhalten, dass wir da mit der notwendigen Ruhe, der notwendigen Seriosität und auch in der Detailarbeit überlegen, wie werden wir das final ausrichten. Wir sind mittlerweile, ich habe eben über Scouting berichtet, schon dabei, die Themen auf weitere Schultern zu verteilen. Und das ist auch schon gelungen. Ja, am Ende haben wir natürlich auch weitere tragende Säulen. Du hast das Team teilweise kennengelernt, die hier ja, hervorragende Arbeit leisten und mit denen wir uns auch sehr, sehr gut aufgestellt fühlen.
Markus Krösche sagte mal, niemand ist größer als der Verein. Insofern kann jeder Abgang eigentlich irgendwie kompensiert werden. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Struktur oder die Prinzipien vielleicht wahrscheinlich, ne? Also dass der Kern erhalten bleibt. Dann, also wenn wir vielleicht mal so ein bisschen eher den Blick nach vorne schweifen lassen, auch, also haben wir ja jetzt schon zum Teil gemacht, aber die ganz konkret steht ja jetzt die Bundesliga-Saison an. Gibt es in dem Kontext für die Akademie irgendwas, was sich dadurch ändert? Also ich meine jetzt nicht unbedingt das Interesse von außen, sondern müsst ihr irgendwelche neuen Anforderungen umsetzen oder ist das eigentlich egal, ob die erste Mannschaft in der ersten oder zweiten Liga spielt?
Also bezüglich des eben erwähnten Lizenzierungsprozesses sind wir schon in der Kategorie 1 gelistet, das seit 2019 und erfüllen da alle Voraussetzungen eben für diese Kategorie 1. Insofern würden wir oder haben wir da keine weiteren Notwendigkeiten. Und ich habe ja eben auch gesagt, das muss vom Inneren des Vereins herauskommen, wie wir uns da insgesamt aufstellen.
Also völlig unabhängig von der Bundesliga sozusagen.
Jein, die wirtschaftlichen Komponenten einer Bundesliga-Saison sind ja seit jeher bekannt und das nicht zu nutzen wäre natürlich auch ja, schwierig zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt explizit dabei, den Blick eher Richtung mittelfristige Zukunft zu richten. Das heißt, wir möchten den Verein, beziehungsweise speziell jetzt hier im NLZ und in der Akademie, das Ganze auf die nächste, ja, mittelfristige Niveau an oder das nächste Niveau in der mittelfristigen Perspektive ausrichten. Und da braucht es weitere Überlegungen, sprich, da müssen wir ja schon ungefähr 3 Jahre weiter sein, um zu überlegen, was braucht es. Und ja, gemäß unserer ja, erfolgreichen Variante setzen wir auf gesundes Wachstum, also gehen das sukzessive an. Unter anderem ist die Infrastruktur eben erwähnt worden. Das heißt, wir möchten gerne einen weiteren großen Fußballplatz oder eine Fläche hinzunehmen, wo auch die jüngeren Mannschaften ja, unter anderen Trainingsbedingungen einfach agieren können. Wir möchten gerne, dass wir unsere U19 und U17 Spiele weitestgehend im Auen Sportpark austragen können. Dafür muss aber der Rasen nochmal angepasst werden. Das ist ein Projekt. Und wir werden, wie eben auch besprochen, in vielen Bereichen fußballinhaltlich arbeiten. Das wird auch nie aufhören. Das ist ein Prozess, der nie fertig ist. Was bleibt, ist die klare Vorstellung davon, wie unser Weg in den kommenden Jahren aussehen soll. Und ja, wie wir eben mit den Personen, die nicht nur hohe fachliche Kompetenz mitbringen, sondern sich auch komplett identifizieren, die mit unserem Entwicklungsansatz ja, total konform gehen, eben die nächsten Schritte gestalten und die Zukunft gestalten werden.
Ja, Christoph, vielen Dank soweit. Wir haben noch ein paar Fragen offen. Unter anderem wollen wir noch ein bisschen über die Schulen sprechen. Ich wollte dir noch die eine oder andere kritische Frage dazu stellen. Du hattest das Thema kritisch einsortiert, dass es mehr Wettkampfspiele für den Nachwuchs geben müsste. Da wir da in Ruhe noch drüber sprechen wollen, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle nochmal einen Cut und es wird nochmal eine weitere Folge geben, wo wir dann ja, diesen Ausblick nach vorne weiter oder auch das Thema Schulen sicherlich nochmal vertiefen können. Insofern, ja, danke dir soweit und wir hören uns dann nochmal wieder.
Sehr gerne, danke dir, Sebastian.